Herzlich willkommen bei Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel Lisberg-Haag, selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Heute sprechen wir über ein ganz anderes Thema als bisher, nämlich über Journalismus. Und viele von euch werden sich vielleicht fragen, was hat jetzt soziale Herkunft mit Journalismus zu tun? Dazu habe ich einen super kompetenten Gesprächspartner. Ich begrüße erstmal Björn Staschen. Hallo.
Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Björn Staschen hat sich aus Hamburg zugeschaltet. Björn Staschen ist, ich habe ein bisschen geguckt im Internet, Journalist und Changemaker. Zu Changemaker können wir nachher nochmal sagen, was das eigentlich sein könnte, was man so changed in der Welt. Er ist ausgebildeter Journalist, war als Auslandskorrespondent, wenn ich das richtig gefunden habe, in London und war beim Norddeutschen Rundfunk beschäftigt. Björn, ist das richtig? Und du bist jetzt aber Freelancer, oder?
Nee, ich bin noch immer Beschäftigter beim Norddeutschen Rundfunk. Und bin im Moment Vorsitzender des Personalrats.
Und was, außer dieser wichtigen Tätigkeit, wahrscheinlich bist du jetzt komplett freigestellt, was hast du zuletzt beim NDR gemacht, damit wir uns einfach so ein bisschen Bild machen können?
Ich habe in den letzten 4 Jahren vor meiner Wahl in den Personalrat ein größeres Veränderungsprojekt geleitet, bei dem wir alles, was Nachrichten macht, beim NDR in Hamburg in ein großes Nachrichtenhaus umgezogen haben, Hörfunk, Fernsehen, Online von unterschiedlichen Standorten, aus unterschiedlichen Gebäuden. Und dann habe ich noch ein Jahr lang mich gekümmert um einen Bereich der Transformation und Technologie in der Programmdirektion hieß. Also in etwa so ein bisschen das, was wir für den Nachrichtenbereich gemacht haben, auch für andere Bereiche zu machen. Und parallel dazu habe ich aber auch immer noch auf Tagesschau 24 montags mit Marco Schuler den Tech Talk 24 gemacht. Also ich bin auch bis zum Ende mit Leidenschaft und auch heute noch mit Leidenschaft Journalist.
Das wollte ich nämlich fragen. Das andere hört sich ja erstmal dazu an. Also so Change-Projekte sind ja erstmal weg vom Praktischen sozusagen. Dann beschäftigt man sich eher mit Strukturen und Organisationslogiken. Und deshalb fange ich jetzt auch gleich da an, Björn. Du hast ja eine ganz interessante Studie vorgelegt und darüber werden wir gleich sprechen, die den super Titel hat, da muss man mal mit einem Polohemd aufgewachsen sein. Wir werden das gleich auflösen. Bist du mit dem Polohemd aufgewachsen, beziehungsweise wie bist du überhaupt zum Journalismus gekommen?
Ich bin mit einem Polohemd aufgewachsen, bei dem mir möglicherweise aber nie klar war, dass ich eben nur eins hatte und dass es für meine Eltern ganz schön teuer war. Also im Nachhinein, so rückblickend, ich habe mich auch, als ich diese Studie gemacht habe, viel gefragt, was ist eigentlich meine Herkunft?
Ja.
Und ich komme auch aus der unteren Mittelklasse. Mein Vater hat dann beruflich so einen Aufstieg geschafft, der dazu geführt hat, dass wir so in den späteren Lebensjahren, die ich zu Hause war als Teenager, hatte ich nie das Gefühl, dass wir kein Geld hatten. Aber meine Eltern haben, glaube ich, ganz schön gespart. Also
ja.
Das Familieneinkommen war niedrig. Beide Eltern sind nicht Akademiker. Und dann hatten wir das Glück, dass mein Papa Karriere machen konnte. Und am Ende, kurz bevor ich dann ausgezogen bin zum Studium, glaube ich, ganz gut verdient hat. Aber reich waren wir nie. Ich würde sagen, immer so untere Mittelklasse mit dem Versuch, den Kindern das zu ermöglichen, was sie gerne wollen. Also ich habe nicht oft gehört, das geht nicht, das machen wir nicht. Auf der anderen Seite habe ich schon wahrgenommen, dass es eine Anstrengung war, einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Und das war dann auch in der Regel mit dem Auto und in der Regel in Deutschland. Und es waren halt dann auch nur 1 oder 2 Wochen. Das ist so mein Hintergrund. Ich selber habe also nie gespürt, dass es wirtschaftlich nicht einfach ist, was, glaube ich, übrigens auch ein Schlüssel ist für so einen Berufsweg, also auch einen Aspekt.
Mhm.
Aber es war so. Also ich würde auch sagen, ich komme aus einer Familie, bei der beide Eltern nicht Akademiker sind und die sozial nicht so zur oberen Mittelklasse gehörte oder so.
Ja.
Dann durfte ich aber studieren, so wie auch meine große Schwester, und habe aber schon in der Schule Schülerzeitung gemacht, habe als freier Mitarbeiter im Studio Oldenburg schon während des Zivildienstes gearbeitet, während des Studiums, dann eigentlich mein Studium finanziert über eine freie Mitarbeit im NDR Studio Oldenburg. Und so bin ich dann in den NDR gerutscht.
Also das, was auch, kenne ich auch so von Laufbahnen, von Kommilitonen. Ich habe in Hamburg auch studiert. Und dieses Klassische sozusagen, schon mal früh angefangen zu schreiben, also so ein bisschen Spur aufgenommen.
Genau, dann ich habe vergessen, vor dem NDR war natürlich die Nordwestzeitung Oldenburg. Also ich habe 2-3 Jahre lang auch als Reporter an Wochenenden über Heißluftballon, Taufen, Theateraufführungen und sowas geschrieben. Das war eigentlich der Anfang, so mit 16, 17.
Was man so macht und Frau, also um überhaupt in diesen Beruf reinzukommen und zu merken, was heißt das eigentlich? Wobei man ja sagt, auch Lokaljournalismus ist eben die gute Schule, weil du alles erstmal machen musst, weil du tagesaktuell sein musst, weil du unter Zeitdruck arbeiten lernst und so weiter. Das heißt, das ist ja so ein bisschen das, was viele auch gemacht haben in bestimmten Generationen. Und dann sagtest du eben, du hast studiert. Und dann kommen wir eben gleich zu einem Thema aus deiner Studie, die super interessant ist. Wir kommen gleich nochmal darauf, wen du befragt hast. Kommt ja auch raus, dass viele Medienhäuser, Verlage, Sender mittlerweile sagen, Studium muss schon sein, oder?
Ja, selbst die Berufsverbände, also selbst Verdi und der Deutsche Journalistenverband empfehlen ja eine akademische Ausbildung, um in den Beruf zu kommen. Dabei war das aus meiner Sicht so gar nicht gedacht, ne? Wenn man sich anschaut, dass der Journalismusberuf eben doch zugangsfrei ist, dass sich jeder Journalist nennen kann, auch mit Blick auf die Meinungsfreiheit, die es ja zu schützen gilt, dass es eben kein geschützter Beruf wie Maurermeister ist, war die Idee, glaube ich, möglichst vielen Menschen den Zugang zum Journalismus zu ermöglichen. Und diese Verengung auf die Idee, dass es doch irgendwie ein akademischer Beruf sein sollte, der kommt, glaube ich, von denen, die es dann in diesen Beruf geschafft haben, die vielleicht auch gerne selber was Besseres, sage ich mal, wären. Aber die Schwierigkeit durch diese ja nicht formal festgeschriebene Zugangshürde, vielfach teilweise auch formal festgeschrieben, aber die Schwierigkeit ist, dass wir einen großen Teil von Bevölkerung eben gar nicht mehr in den Journalismus bekommen,
ja.
Obwohl ich nach wie vor überzeugt davon bin, dass es eigentlich ein Handwerk ist, was man auch ohne Studium lernen kann.
Ja, kommen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wir sind jetzt schon inhaltlich, aber wie bist du auf die Idee gekommen oder was war der Anlass für diese Befragung? Das war ja eine Befragung und wir kommen gleich noch mal zu den einzelnen Themen, die du da abgearbeitet hast. Wie kamst du dazu? Hast du das sozusagen selbst jetzt gemerkt, dadurch, dass du auch im großen Haus bist, im NDR? Oder was war der Anstoß, überhaupt sich mit dem Thema Diversität im Journalismus, ist es ja im Grunde, zu beschäftigen?
Ich bin seit langem so ein bisschen Wandler zwischen den Welten und habe auch immer mal wieder so ein bisschen Medienmanagement, das habe ich übrigens auch studiert dann, Medienwissenschaften und auf der anderen Seite aktiven Journalismus ausprobiert. Ich habe seit Jahren einen Lehrauftrag an der Uni in Mainz, wo ich junge Journalisten treffe. Und höre auch meine Chefs und Kollegen immer wieder darüber reden, dass wir diverser werden müssen in unserer Berichterstattung. Es gibt ja auch zahlreiche Studien, in denen vor allem Chefredakteure befragt werden, wie wir es denn anstellen, dass wir diverser werden. Und auf der anderen Seite merken wir, glaube ich, alles gelingt nicht.
Ja.
Und ich war auf einer Journalismuskonferenz in Hamburg und habe Isabel Bär, eine tolle Journalistin bei Funk im Moment, zugehört. Und die hat erzählt, wie sie in den Journalismus gekommen ist, eben ohne akademische Ausbildung. Die hatte eine ganz andere Perspektive, auch über das Miteinander, den Habitus, die Art, wie wir reden, wie sie Journalismus wahrgenommen hat. Und dann habe ich mit dem Mann, der neben mir saß, darüber geredet, was man eigentlich tun könnte, um mehr Menschen wie Isabel Bär den Zugang zum Journalismus zu ermöglichen. Und dieser Mensch war zufällig Hans Schöpflin, Gründer der Schöpflin-Stiftung. Oder einer der Gründer der Schöpflin-Stiftung. Und dann haben wir zuerst gesagt, wir müssen mal so einen Ausbildungsgang machen für Menschen mit anderer sozialer Herkunft, haben aber schnell gemerkt, dass das zu kurz greift und haben dann gesagt, wir machen diese Studie, um Ansatzpunkte dafür zu kriegen und zu entwickeln, was man eigentlich tun könnte.
Ja, das ist ja, also dieser Ruf nach Diversität ist ja überall groß und in allen gesellschaftlichen Bereichen und ist ja auch entsprechend politisch geframed bzw. umstritten. Du sagst gerade so, der Wille ist groß, aber es fehlt so ein bisschen die Idee. Kann ja auch daran liegen, dass die Leute, die das wollen, sozusagen monokulturell sind. Du zeichnest das in der Studie nach und da möchte ich eigentlich mit anfangen, mit der Redaktionskultur. Fangen wir mal an mit dem, wie es gerade ist. Wer sitzt da? wir unterscheiden jetzt nicht zwischen Print und Funk oder so, sondern wer sitzt in den Redaktionen und du nennst das Redaktionskultur oder deine Befragten unterstützen das. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was ist das? Also wenn man das jetzt nicht kennt, stellt man sich vor, da sind Menschen, die gehen raus, die haben diese Newsdesk, die machen die News, einer redigiert, einer als Schlussredakteur und so weiter. Was ist diese Redaktionskultur? Was macht sie spezifisch?
Die stellen sich morgens zusammen erstmal und überlegen, was sind eigentlich die wichtigen Themen, über die wir heute berichten wollen, sei es im Radio oder sei es in der Zeitung. Und dieses Beisammenstehen, finde ich, ist schon eines, was ganz gut greifbar macht, wie Redaktionskultur heute erlebt wird. Das sind nämlich vor allem akademische Menschen, die weiß sind, wenig Menschen, deren Migrationshintergrund erkennbar wäre, die auch in einer sehr ausgeprägten Diskussionskultursprache miteinander reden,
ja,
die auch schon vermittelt, auch manchmal der Sekretärin vermittelt, ach, du hast eigentlich keine Ahnung, du gehörst hier irgendwie nicht dazu. So der Versuch, sich auch in Sprache abzuheben, führt manchmal, glaube ich, auch dazu, dass bestimmte Menschen in solchen Redaktionsbesprechungen dann auch sich scheuen, den Mund aufzumachen. Es ist schon so eine Diskussionskultur, die versucht, sich auch durch Wortwahl, durch komplizierte lange Sätze, so wie ich vielleicht hier gerade auch, irgendwie abzuheben, die so sehr eigene Kodizes auch hat mit Blick auf die Frage, ne, wer bestimmt eigentlich ein Thema, wie kann man eigentlich ein Thema vorschlagen, wie hat man da eigentlich Erfolg, und die auf der anderen Seite eigentlich wenig offen dafür ist, wahrzunehmen, so was in Gesellschaft vorgeht.
Aber ist das, also ich mache jetzt mal ein bisschen Advocata Diaboli, ich habe auch mal als freie Journalistin gearbeitet, aber ist es nicht in der Bild-Zeitung dann anders, frage ich mal so ganz naiv. Da gibt es anderen Tonalität. Ist es im Stern anders als in der Bild-Zeitung? Ich nehme jetzt mal die klassischen Print-Dinger, ja. Ich kann mir vorstellen, so dieses, was du sagst, diese bestimmte Habitus, in bestimmten Medien stelle ich mir das sofort vor. In anderen denke ich, bestimmt das Medium nicht auch den Duktus? Oder ist das durchgehend? Also fiel mir gerade
Also ich habe keine Erhebung zu Unterschieden in den Redaktionskulturen unterschiedlicher Häuser gemacht.
Ja.
Insofern ist das eher anekdotisch.
Ja.
Aber wenn ich jetzt den Befragten zuhöre, mit denen ich gesprochen habe, dann sagen die vor allem über überregionale Medien, also die Zeit, die Süddeutsche, den Norddeutschen Rundfunk, den Westdeutschen Rundfunk, aber auch überregionale Boulevardmedien.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich gehörte nicht dazu.
Okay.
Diese Hürde ist, glaube ich, etwas geringer in Lokal- und Regionalmedien. Da haben Menschen, diejenigen, die ich befragt habe, mir häufiger gesagt, dass sie da gut reingerutscht sind, weil sie jemanden hatten, der sich um sie gekümmert hat, der sie mitgenommen hat, und weil da auch einfach viel mehr Arbeit auf der Straße liegt und Menschen viel dringender gebraucht werden als Autoren. Denn in diesen überregionalen Redaktionen, wo man sich eben auch durchsetzen muss mit Ellbogen, um dann am Ende doch eine Festanstellung zu bekommen oder was auch immer.
Okay, das heißt, also wir haben so diese bildungsbürgerlichen Habitus, den wir ja auch, und das haben wir oft hier auch schon im Podcast besprochen, an der Uni finden und so weiter. Diese feinen Unterschiede, wie Pierre Bourdieu sagt, die nicht offen ausgesprochen werden, aber die da sind. Das kann in der Kleidung, wobei der Journalismus sich da auch bestimmt geriert, anders ein bisschen. Also das sind einmal diese Sprache, die Art der Themensetzung, wie du sagst. Und interessant, hast du jetzt gerade einen Aspekt gesagt, der in deiner Studie auch ist. Auf regionaler Ebene ist das anders, weil da ein anderer Bedarf ist sozusagen. Und du hast eben so im Nachsatz oder im Nebensatz gesagt, und da hat man häufig auch eine Person, die einen reinholt und sagt, du mach mal zum Schützenfest A und B. Komme zum nächsten Thema, also Mentorship. Jemanden zu haben, also als Volontärin, als Volontär hat man ja Ausbildungskollegen, RedakteurInnen, oder? Das heißt, nehmen diese AusbildungsredakteurInnen diesen Job nicht so wahr? Weißt du was darüber? Denn eigentlich hat man ja immer einen Ansprechpartner.
Ja, das sind auch wieder so mehrere Aspekte gleichzeitig, glaube ich. Denn die Frage ist ja, ob das Volontariat überhaupt ein geeigneter Einstiegsweg für jemanden ist, der aus Nicht-Akademiker-Familie oder sozial wirtschaftlich schwächerer Familie kommen,
ja,
ob der überhaupt diesen Ausbildungsgang sich traut zu wählen, ob er eine Chance hat, sich durchzusetzen. Und wenn er dann drin ist, stellt sich die Frage, wird er ordentlich begleitet? So,
ja.
Und erst dann. Und häufig ist es eben so, dass diejenigen, die diese Volontariate leiten, eben eine Gruppe von 12 bis 18 jungen Menschen betreuen.
Ja.
Und eben nicht die Zeit haben, einzelne Menschen zu begleiten. Und diese Ausbildungen sind eben auch zugeschnitten auf den Durchschnittsjournalisten, der sich reproduziert. Also ne, diese Ausbildungen sind eben für Menschen, die schon viel Berührung mit Journalismus hatten, die in der Regel studiert haben. Diese Ausbildungen sind nicht für Menschen, die vielleicht das journalistische Handwerk von der Pike auf lernen müssten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit.
Ja.
Mentorship ist auf einer Seite total wichtig. Diejenigen, ich habe ja rund 20 Journalistinnen befragt, die den Weg in den Journalismus geschafft haben. Und
ja.
Sie gefragt, wie hast du es eigentlich geschafft? Und die haben mir häufig gespiegelt, dass sie eben ähnliche Menschen mit ähnlicher Herkunft getroffen haben, die sie dann gestützt und gefördert haben.
Mhm.
Das ist, glaube ich, total wichtig. Also zum einen Netzwerke untereinander zu schmieden und wenn es möglich ist, Mentoren zu finden, die das Erlebte mindestens verstehen, wenn nicht auch erlebt haben.
Ja, also bei der Auswahl, das kennt man ja auch, dass diese, wie heißt das nochmal, homosoziale Kooptation oder so, das sagen ja auch viele HRler in Firmen. Man sucht sich gerne die Leute, die ähnlich sind und man kann sich selbst auch gar nicht ausnehmen. Du, wenn du jemanden begegnest, der, die macht den ähnlichen Witze wie du, findet man schon mal cool, ne? Als wenn jemand ein Ding macht, wo du denkst, verstehe ich gar nicht. Also dieses sich die Gleichen suchen. Kommen wir nochmal zu dem Zugang, du sagst gerade, kommen wir nochmal zum klassischen Volontariat, also dieses Ausbildungsgang, der angeboten wird. Du sagst, ist das der geeignete Ausbildungsgang? Da würde ich gerne noch mal reingehen. Was heißt das? Heißt das für dich oder deine Befragten, dass der Zugang zum Volo schon sehr schwierig ist, sehr viel voraussetzt? Kannst du vielleicht noch mal für die Hörer und Hörerinnen sagen, was das bedeutet? Was wird denn da vorausgesetzt? Wann bekommt man denn Volo? Was muss man können?
In der Regel wird ein Studium erwartet. Teilweise haben die Sender das mittlerweile aus ihren Zugangsvoraussetzungen gestrichen, aber es wird eben doch erfragt. Und dann wird eben auch umfassende journalistische Erfahrung erwartet. Das heißt, dass Menschen schon für Zeitungen, Radiosender, online gearbeitet haben. Und dazu kommt noch ein weiterer Punkt, eine weitere Hürde, die fast noch höher ist, dass diejenigen, die sich für den Beruf vielleicht interessieren, sehr früh gespiegelt bekommen, dass das gar nichts für sie ist, dass ihnen also der Berufsberater das Volontariat gar nicht vorschlägt, weil er sagt, du hast ja nicht studiert oder das ist nichts für dich. Und dass ihnen eben auch in der Schule suggeriert wird, ne, Journalismus ist nichts für dich. Das heißt, die würden sich möglicherweise auch gar nicht trauen oder zutrauen, eine Bewerbung um ein Volontariat, bei dem die Ausschreibung schon vermuten lässt, dass sich Menschen bewerben, die schon Teil dieser Blase sind, mit Blick auf die Vorerfahrung, die Ausbildung, das, was sie gemacht haben.
Mhm. Verstehe ich. Also da greift auch hier der Satz aus 1000 Bildungsstudien, dass in Deutschland eben die soziale Herkunft eng verknüpft ist, nicht nur mit dem Bildungsweg, auch mit der Berufswahl. Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich mich erfolgreich bewerben möchte, um ein Volo oder beim Sender, beim Verlag gut ankommen will, muss ich schon bestimmte Dinge eingeübt haben im Elternhaus. Scheinbar, denn nachdem du was du sagst. Das heißt, dass die Lehrer und Lehrerinnen mir das auch zutrauen, auf welchen Stereotypen die auch ihr Bild über mich formen, wäre ja nochmal die zweite Frage. Das heißt, also bei uns zu Hause gab es immer die Hamburger Morgenpost, hat mein Vater gelesen, und den Stern einmal die Woche. Das waren unsere beiden Medien. Aber wir haben nicht darüber geredet irgendwie, ja. Also das, ich habe das da mitgekriegt. Man liest halt so eine Tageszeitung, nicht die Bildzeitung, das war die Mopo. Ist das ein Teil von dieser Sozialisation, die zum Journalismus führen kann? Was haben deine Befragten gesagt?
Interessant ist, dass unter meinen 20 Befragten nur ein einziger war, der im Elternhaus keinen Kontakt zu Tagesschau oder Regionalzeitung hatte.
Aha.
Das ist jetzt nicht verallgemeinerbar, weil ich ja nicht repräsentativ befragt habe. Ich fand es aber schon interessant, dass da niemand war, der sagte, oder nur ein einziger war, der sagte, in meinem Elternhaus gab es keine Medien.
Mhm.
Es scheint also wichtig zu sein, dass es im Elternhaus Medien gibt.
Medien gibt, also einmal lernt man ja durch Imitation, die Eltern konsumieren Nachrichtensendungen oder lesen eine Tageszeitung, whatever. Das heißt, das wird ja sozusagen vorgelebt, ohne es zu sagen. Das ist, scheint eine Voraussetzung zu sein. Die zweite Voraussetzung oder andere Voraussetzung frage ich mich, außer einem Studium, dann sagt man, okay, du musst schon ein Praktikum machen oder frei mitgearbeitet haben. Du hast es eben selbst gesagt bei dir, dass du das gemacht hast. Was bedeutet das? Ich könnte jetzt ja sagen, das kann ja jeder versuchen. Jeder kann ja versuchen, ein Praktikum zu machen. Was ist daran sozial exklusiv nochmal? Also wenn man als Schülerin, Schülerin, wie du auch, Schülerzeitung, irgendwelche Zeitungen, Kreisblätter und so, kann man ja erstmal beliefern, oder? Wie siehst du das?
Was man nicht unterschätzen darf, ist, wie teuer der Einstieg in den Journalistenberuf ist. Ich fange mal an bei meinem Sohn, der gerade an seiner Schule eine Schülerzeitung gründen will. Wenn der die verkaufen will, dann braucht er einen Papa, der ihm den ersten Druck zumindest finanzieren kann. Es sei denn, er hat genug Anzeigenkunden. Und wenn dann jemand zahlreiche Praktika während des Studiums machen will, dann braucht er in irgendeiner Weise zum einen jemanden, der ihm das Studium finanzieren kann, vielleicht auch BAföG, aber auch noch jemanden, der ihm ermöglicht, in Semesterferien nicht zu arbeiten, weil er eben da auch noch schlecht oder unbezahlte Praktika macht. Ganz viele von den Befragten in meiner Studie haben mir geschildert, wie sie über Jahre einen extrem wirtschaftlichen Druck gespürt haben und dann eben nach dem Studium wieder nach Hause gefahren sind, um doch noch weiter zu arbeiten, die sich die teuren Praktika bei den überregionalen Zeitungen eben nicht leisten konnten, weil sie sich in München oder Hamburg eine Wohnung leisten mussten. Darf man ja nicht vergessen, wenn man jetzt sagen würde, überregionale Medien haben Renommee, sind die immer in Städten, immer in teuren, ne, urbanen Regionen, wo Wohnen auch teuer ist, wo Lebenshaltung teuer ist. Am besten noch Ausland, Auslandserfahrung, ne, auch total teuer. Insofern,
ja,
so zugangsfrei wie dieser Beruf ist, so sehr wird eben auch darauf geguckt, was haben die alles schon Tolles gemacht. Und diejenigen, die aus einem Elternhaus kommen, was wirtschaftlich eben nicht so leistungsstark ist, die haben deutliche Nachteile, weil sie erstens weniger Zeit mit Unbezahltem verbringen können, weil sie eben selber arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen. Und zum Zweiten eben sich diese teuren Sachen schon mal gar nicht leisten können.
Ja, darüber wird natürlich in den Redaktionen auch nicht gesprochen, denke ich. Also weil, wenn du selbst aus einem Elternhaus kommst, wo das jetzt erstmal kein Problem war, wo wir auch sagen konnten zu unseren Kindern, macht mal. Aber unsere Eltern, deine jetzt meine ich und meine, das in keinem Fall so konnten, auch wenn sie sich stark abgestrampelt haben. Das heißt, das sind sozusagen diese Voraussetzungen, die nicht ausgesprochen werden, die aber da sind, die exklusiv sein können. Und dann haben wir ja noch diese Möglichkeit der Journalistenschulen, die es ja jetzt in mehreren Städten gibt. Wie ist es mit denen? Also hattest du auch Leute in deiner Befragung, die Journalistenschulen gemacht haben oder die das erwogen haben? Weil das ist ja nochmal eine Alternative zum Volo.
Ich glaube, ich habe ein oder zwei gehabt, die Journalistenschule besucht haben. Ich habe aber auch mehrere gehabt, die gesagt haben, ich habe mich gar nicht erst beworben, weil ich mich nicht getraut habe. Ich hatte die Arbeitsproben nicht. Es hat einfach nicht zu dem gepasst. Du hast mir das ja auch gerade von dir erzählt.
Ja, also es war so ein großer Name, Henry Nann, und dann sich zu trauen und zu hören, was da gefordert wird, wenn man keine Menschen hat, die sagen, versuch mal, oder ich kann dir ein Beispiel aus dem letzten Bewerbungsjahrgang besorgen, so etwas würden wir jetzt ja machen als Netzwerker, dann wirkt es oft abschreckend sozusagen, weil das war damals so das große, zu meiner Zeit, die große Alternative und galt auch, wenn man eine Journalistenschule hat, hat man auf jeden Fall tolle Chancen, weil in diesem Ausbildungsgang auch verschiedene Praktika-Phasen sind. Also das heißt, diese unausgesprochenen Voraussetzungen, dann, was du gesagt hast, das Studium, was bestimmte Leute ausschließt, sind so zwei Hürden. Du hast in deiner Studie ja nicht nur auf soziale Herkunft rekurriert, wir konzentrieren uns heute darauf. Du hast ja auch gesagt, es gibt eben sehr wenig Menschen mit sichtbarer Migrationserfahrung oder Menschen mit Einschränkungen und so, die in den Redaktionen sind. Trotzdem bleibt ja die kritische Frage, du diskutierst das ja auch, hätten wir jetzt eine größere Diversität in den Redaktionen, haben wir damit gleich eine erhöhte Vielfalt an Themen? Das ist ja das Wichtige. Also wir wollen ja jetzt nicht nur, dass auf dem Podium manchmal, ich sage es jetzt mal, wirklich eine Person sitzt mit Migrationserfahrung, sichtbar sagen, hallo, jetzt sind wir divers. Oder wir haben eine Chefredakteurin, cool. Wie kann sich das denn überhaupt, oder wie ist der Mechanismus, dass sich die Themenvielfalt verändert? Denn das sehen wir jetzt gerade an den Wahlergebnissen, ist ja extrem wichtig, auch für unsere Demokratie.
Ja, das ist eine entscheidende Frage, die wiederum auch was mit Redaktionskultur zu tun hat. Also zum einen würde ich sagen, dass eine divers zusammengesetzte Redaktion an sich ein Wert ist, weil es darum geht, dass Gesellschaft die Zugangsmöglichkeit zum Journalismus hat. Mhm. So, also alleine das, würde ich sagen, ist schon mal ein Wert, der aber nicht unmittelbar bedeutet, dass sich auch Berichterstattung ändert. Da gibt es ganz spannende Studien auch drüber, aus den 70er, 80er Jahren, auch aus den USA zum Teil, die belegen, dass Menschen, die in Redaktionen kommen, sich eben auch anpassen. Ne? Wir haben über Redaktionskultur, über Habitus geredet, die dazugehören wollen, die sich dann eben nicht trauen. Ich mache jetzt mal ein plattes Beispiel, ne? Die Geschichte, die in ihrer Nachbarschaft eine große Rolle spielt, zu erwähnen, weil sie ja eben sagen würden, in welcher Nachbarschaft sie wohnen. Mhm. So. Also damit Repräsentanz in der Redaktion auch zu einer höheren Diversität in der Berichterstattung führt, muss eine Redaktionskultur eben offen sein für alle und auch für Themenvorschläge, die abseitig sind, für Sprache, die anders ist, für alles, was eben nicht zu diesem Habitus passt, den Redaktionen pflegen. Und das gilt auch und gerade für den ersten und den zweiten und die dritte, die mit einem anderen Hintergrund in Redaktionen kommen.
Mhm. Aber du hast jetzt gerade nochmal, das ist ja schwierig genug, denn die Menschen, die da sitzen, sitzen da ja erstmal und die haben ihre Prägung und die haben ihr Selbstverständnis und werden wahrscheinlich viele von sich sagen, wir sind offen und überhaupt. Das ist das Erste. Du hast gerade nochmal so nebenbei das Wort Sprache verwendet. Also Sprache ist entscheidend im Journalismus, egal jetzt in welchem Medium du bist. Und wir haben ja auch gelernt, man muss gut mit Sprache umgehen können. So hieß es früher immer, eine Geschichte erzählen können. Was meinst du mit unterschiedlichen Sprachen? Also meinst du unterschiedliche Sprachniveaus auch, dass wir auf einmal einen Artikel lesen, der sich komplett abhebt von anderen? Also ich lese schon ganz, ganz lange eine Tageszeitung, die Frankfurter Rundschau, seit, weiß ich wie, 30 Jahren. Und man ist dann ja so ein bisschen eingegroovt in den Style, ne? Und meinst du, Leser und Leserinnen würden das akzeptieren, wenn auf einmal verschiedene Sprachebenen sind? Oder wie meinst du es?
Als ich das eben gesagt habe, meinte ich vor allem auch die Sprache der Debatte innerhalb der Redaktion.
Ah, okay.
Mhm. Also, dass sich jemand traut, ein Thema zu nennen, auch wenn er es nicht geschwollen ausdrücken kann, wie normalerweise in dieser Redaktion diskutiert wird.
Ja.
Sprache ist ein interessantes Thema, weil auch gerade viele Chefredakteure und LeiterInnen von Journalistenschulen in Befragungen gesagt haben, dass das für sie schon noch so ein Ausschlusskriterium ist, dass Menschen eben gewisse Sprachfertigkeiten mitbringen müssen, um im Journalismus überhaupt arbeiten zu können. Auch das würde ich in Frage stellen, denn häufig geschieht Journalismus heute ja arbeitsteilig und für Recherche ist, glaube ich, druckreifes Deutsch gar nicht erforderlich.
Mhm.
Und wenn wir immer das Gesamtpaket von jedem einzelnen Journalisten fordern, schließen wir eben die auf, die vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch aufgewachsen sind.
Ja, okay. Das heißt, du würdest sagen, es ist auch möglich, jetzt gehen wir mal muttersprachlich Deutsch oder auch, man hat ja auch unterschiedliche Sprachniveau durch seine Schulbildung oder wenn man eben kein Studium hat oder ein Studium, das verändert ja schon den Sprachduktus. Das heißt, dein Plädoyer wäre zu sagen, wir können Arbeitsgänge im Journalismus auch aufteilen auf verschiedene Personen und deshalb ist Sprache nicht mehr das allein entscheidende oder so wichtige Kriterium. Richtig verstanden?
Ja, und sind wir mal ehrlich, die Tagesschau hat gerade für viel Geld die Tagesschau in leichter Sprache eingeführt. Mhm. Also würde es unseren Zeitungen wirklich schaden, wenn wir das Gefühl hätten, dass sie sprachlich einfacher sind? Ich glaube, es würde uns eher gut tun.
Ja.
Es zwingt ja auch zur Präzision,
ja,
je einfacher Sprache ist.
Interessant, dass du das sagst, weil ich habe jetzt in letzter Zeit, als diese Meldung rauskam, mehrere im Bekanntenkreis oder als ich neulich an der Uni da war, ablehnende Dinge. Ja, also muss das jetzt sein, dass wir das die Tagesschau in einfacher Sprache machen? Also der Abwehrreflex bestimmter Schichten ist ja unglaublich stark. Das ist mir da aufgefallen, weil ich dachte, was ist jetzt das Problem? Also ich muss mich umstellen als hörende Person, okay. Aber es gibt echt Abwehrreflexe, gerade weil du das Beispiel sagst. Das hat mich sehr erstaunt.
Und das sind übrigens dieselben Soziodemografien, die in Redaktionen stehen.
Hm. Ja, natürlich heißt es ja auch, ich arbeite ja auch mit Menschen über Privilegien und Reflexion, heißt es ja, wenn man akzeptiert, das geht auch in einfacher Sprache, heißt es ja im Umkehrschluss, das, was ich predige sozusagen, muss gar nicht sein. Und das kann ja eine totale Entwertung des Selbstbildes sein, um es jetzt mal so ein bisschen küchenpsychologisch umzudeuten, oder?
Ja, genau, glaube ich auch. Also das hat viel damit zu tun, dass Journalismus ist nach meinem Eindruck, ohne dass ich Zahlen darüber hätte, ja schon noch ein Aufstiegsberuf.
Ja, meinst du?
Ist schon mein Eindruck, dass ich viele Kolleginnen treffe, die davon berichten, dass ihre Eltern eben doch weniger verdient haben, als sie jetzt verdient. Aber vielleicht irre ich mich auch. Das, was man ja vermeintlich erreicht hat, an Status zu gewinnen, macht man ja durch bestimmte soziale Chiffren auch erkennbar. Und das aufzugeben, entwertet ja auch so ein bisschen das Erreichte im, ja, in Augen mancher möglicherweise. Also,
ja, das kann sein. Interessant ist, ich habe das auch nochmal, ich habe die Quellen jetzt nur, du hast es dann auch am Ende der Untersuchung Quellen. Es gibt keine, also du hast verschiedene Quellen herangezogen, aber bei bestimmten Diversitätsthemen auch geschrieben, es gibt nicht genug Datenmaterial, habe ich mitgenommen. Ja. Das heißt, der Journalismus beschäftigt sich nicht mit sich selbst in dem Sinne zu schauen, wer arbeitet eigentlich hier. Da gibt es keine große übergreifende Erhebung oder so. Das hat mich jetzt erstaunt, ehrlich gesagt.
Mal unter uns, der Journalismus labert viel drüber.
Ja.
Und er tut nichts, weil wenn man was tun will, dann braucht man eine Basis, auf der man agieren kann, auf der man Veränderungen feststellen kann. Und es gibt in Deutschland in der Tat keine vernünftigen Zahlen zu Diversität in Redaktionen, weder im Öffentlich-Rechtlichen noch in Zeitungsverlagen. Es gibt nur sehr punktuelle und teilweise sehr alte Studien, anders als in Großbritannien und den USA. Ich glaube, dass wir eine Art Diversitätsmonitor brauchen, dass wir das auch der Gesellschaft schulden, damit wir auch nachweisen können, dass wir eben am Thema arbeiten und dass Redaktionen diverser werden. Wir können viel darüber reden, wenn wir es nicht messen, reden wir übermorgen noch drüber, ohne dass sich was bewegt. Und dann zeigen wir eben wieder auf den einen Moderator mit Migrationshintergrund oder die eine Chefredakteure im Migrationshintergrund und sagen, wieso ist doch alles prima.
Ja, ich meine, pro Quote arbeitet er ja wirklich auch ganz schön viel schon, aber es ist ein Thema und da haben wir ja auch Überschneidungen sozusagen. Ne? Ich komme nochmal, bevor wir nochmal zur Lösung kommen, wie könnte man gehen, weil du hast eben so gesagt, ja, die Leute, die ganze Redaktionskultur muss sich ändern, man muss offener werden und so, wir wissen, wie schwierig das ist. Ich komme da gleich nochmal zu, weil ich mache nochmal einen Schritt kurz zur Politik oder sagen wir mal zum Medienvertrauen in Medien. Also jetzt gerade nach den drei Landtagswahlen hört man ja immer, also für mich erstaunliche Dinge, gut, gebe ich zu sagen, also wir trauen den Medien nicht mehr und so, das kennen wir alles, die Beschimpfungen. Ist es so, dass die Medien, das ist ja immer ein blödes Wort, denn es gibt ja die großen Unterscheidungen, aber du als Mensch, der sich jetzt damit beschäftigt hat, hat sich Berichterstattung mehr und mehr entfernt vom Alltagsleben der Menschen? Ich weiß es, aber weil es so politisch gerade aufgeladen wird und wir über Diversität und unterschiedliche Perspektiven reden, so. Und da bin ich jetzt, ich bin manchmal so ein bisschen misstrauisch, weil ja auch viel mit Stereotypen diskutiert wird und so. Wie nimmst du das wahr?
Also das zweite Lieblingsthema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, 2, 3 Jahren, ist halt die Veränderung der Kommunikation durch große Plattformkonzerne wie Facebook, Google und so weiter. Ich glaube auch, der Vertrauensverlust in die klassischen Medien hat viel zu tun mit der Polarisierung in den sogenannten sozialen Medien, die alles andere sind als sozial.
Ja.
Insofern, ich glaube nicht nur, dass die Medien selbst dafür verantwortlich sind, dass sie weniger Vertrauen geschenkt bekommen und möglicherweise auch bestimmte Segmente nicht mehr erreichen, sondern der digitale Wandel hat zu einer Aufspaltung von Publika geführt und bestimmte Publika bekommen eben sehr viel stärker, sehr viel polarisierender Informationen als früher. Und das hängt, glaube ich, unmittelbar miteinander zusammen. Aber andersrum könnte ich mit Gewissheit sagen, es tut uns sicher gut, wenn wir diversere Perspektiven in Redaktionen und in unserer Berichterstattung aufscheinen lassen, weil selbst wenn es nicht dazu führen würde, dass wir Menschen erreichen, die wir verloren haben, würden wir unserem Auftrag doch gerechter, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Und da würde ich sagen, dass uns das heute häufig eben nicht gelingt.
Interessant ist aber, das wäre jetzt ein anderes Thema. Also wenn man die Plattform, ich weiß, du hast dazu ja auch ein Buch geschrieben, interessant wäre, wenn man betrachten könnte, von wo diese einflussreichen InfluencerInnen kommen. Was sind das eigentlich für Menschen? Also sind das diverse oder ich denke jetzt nur so an diese klassischen, wo ich dann irgendwie die Augen zumache. Weißt du, ich bin jetzt hier in Urlaub und ich habe ein neues Wallcape und so. Also diese InfluencerInnen, es gibt ja ganz viele andere, ich weiß es. Es gibt ja auch SinnFluencerInnen, die über Kirche und so machen. Es gibt ja tausend Sachen. Das fällt mir jetzt nur ein. Da wäre nochmal interessant, das Sozialprofil dieser Menschen, denn jeder kann ja oder jede theoretisch als Influencerin sich aufbauen und dann eine bestimmte Marktmacht gewinnen. Woher diese Leute kommen, ist ein anderes Thema, aber
dazu. Aber ich würde jetzt darauf wetten,
ja,
dass die Grundgesamtheit der Influencer mit mehr als 50.000 Followern diverser ist als deutsche Redaktionen.
Das denke ich auch, weil auch die Influencer ja diese unterschiedlichen Themen haben und sie können eben diese Macht ausüben, was ja auch eine Gegenmacht sein könnte gegen das, worüber wir sprechen. Ne? Es könnte eine Gegenmacht sein, aber dann kommen die Plattformen und die Algorithmen und so. Ich weiß das schon. Aber interessant wäre nochmal über diese Influencer und Influencerinnen nochmal zu schauen. Das fällt mir jetzt aber so als Sidestep nur ein.
An der Schnittstelle zwischen diesem Sidestep und den klassischen Medien liegen ja journalistische Neugründungen.
Ja.
Denen es viel leichter fällt, Diversität in Redaktionen abzubilden. Denen es aber auch nicht unbedingt leichter fällt, in ihrer Berichterstattung diverser zu sein. Da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen zu.
Ja, das heißt, das Personal ist diverser. In manchen, das nehme ich auch manchmal wahr, wo ich denke, cool, oder es ist selbstverständlich, es ist ja dann auch ganz explizit so. Aber dann würdest du sagen, trotzdem bleiben sie im klassischen Themenspektrum.
Häufig bleiben sie da, weil sie eben in dieser Journalismuswelt funktionieren wollen und meinen, dass das so gelingt.
Ja, du willst ja auch Anerkennung, Reputation, Rückmeldung und so weiter, ne? Das ist ja das Verführerische sozusagen daran. Kommen wir nochmal zum Ausblick, was auch am Ende der Studie steht. Stipendiennetzwerk soziale Herkunft habe ich mir aufgeschrieben. Was heißt das? Also, weil wir haben ja eben darüber geredet, wie schwer das sein kann, dieses Verfestigte aufzulösen. Was ist dieses Stipendiennetzwerk soziale Herkunft? Wer macht da mit und was sind die Ziele?
Leider gibt es das ja noch nicht, sondern das ist eine Idee.
Ach, das ist eine Idee, das habe ich falsch verstanden. Okay,
das
sorry.
Das ist eine Idee für eine Handlungsmöglichkeit. Und der Kern ist die Erkenntnis, dass möglicherweise der Einstieg über die klassischen Ausbildung nicht funktioniert, dass wir zu wenig Leute über Volontariate, Journalistenschulen oder Journalismusstudium in den Beruf bekommen und deswegen versuchen sollten, neben diesem klassischen Einstieg einen weiteren oder weitere Einstiege zu bauen.
Ja.
Kern für diese weiteren Einstiege sind erstens Mentoring und Begleitung, zweitens eine wirtschaftliche Sicherheit über einen längeren Zeitraum und ein Versprechen, dass daraus auch ein Beruf werden kann, von dem man eine Familie ernähren kann. Und drittens ein ganz anderes, neudeutsch würde man wahrscheinlich Recruiting sagen, also Finden der Menschen in einer Phase, in der sie Berufsentscheidungen treffen. Über sehr niedrigschwellige, beispielsweise Jugendmedienprojekte. Korrektiv hat eine ganz tolle Jugendredaktion, Salon 5 heißt die, die in die Innenstädte gehen und Menschen erstmal ihre Geschichten erzählen lassen, bevor sie ihnen verraten, das ist übrigens Journalismus, was du da machst, um es so mal ganz knapp zu machen. Wenn man da Menschen finden würde und denen, oder eine Schülerzeitung, wo auch immer, und sagen würde, du hast eine Leidenschaft dafür, was über die Gesellschaft, über das Leben um dich herum zu erzählen. Da ist dieser Journalismus, der braucht dich. Und hier wäre ein Weg, wie du lernen könntest, wie du wirtschaftliche Sicherheit hättest über einen längeren Zeitraum von 2, 3, 4 Jahren und wo sich auch eine berufliche Perspektive abzeichnet. Vielleicht durch Partnermedien, die sagen, wenn du das erfolgreich absolvierst, stellen wir dich auch ein für eine gewisse Zeit. Dann hätte man, glaube ich, einen Weg gebaut, der so die Grundbedürfnisse befriedigt, die Menschen haben.
Ja, es hört sich spannend an. Da wissen natürlich, also der Treiber oft ist ja für solche Programme Nachwuchsmangel, ne? Dann reagieren auch große Häuser, sonst, ich meine, rein intrinsisch machen sie es nicht. Mir ist es dann auch egal, ob ex- oder intrinsisch, Hauptsache sie machen was. Also wenn sich Nachwuchsmangel abzeichnen würde, denke ich, hat sowas auch Erfolg. Letzte Frage, letzter Satz von dir, Björn. Was meinst du? Wo siehst du dieses Thema Diversität in den nächsten 5, 6 Jahren? Glaubst du, dass es in eine Richtung gehen kann? Sind die Medien noch zu wenig bedroht? Ja, also ich meine, wir reden viel über öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt Bundesländer, die ganz stark sich dagegen aussprechen. Wie siehst du die Tendenz, wenn du auch dein Insight, wo du jetzt immer noch bist im großen Haus, mit einfließen lässt?
Auch über die Frage könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen.
Bestimmt.
Ich glaube, Gesellschaft ist wirklich dumm, wenn sie sieht, dass Rechtsextreme massive Wahlgewinne einfahren und sie gleichzeitig Journalismus derart beschädigt. Zum einen, indem sie öffentlich-rechtlichen Rundfunk verkleinert und zum anderen, indem sie nichts tut, um Presse und Privatfernsehen ausreichend wirtschaftliche Basis zu sichern, indem unter anderem Plattformkonzerne reguliert werden. Also das ist was, was mir nicht in den Kopf geht. Und das Problem mit Blick auf das Diversitätsthema ist aus meiner Sicht, dass wir auch im Journalismus mit mehreren Krisen zu tun haben und wir darauf mit mehreren Veränderungsprozessen gleichzeitig reagieren. Digitalisierung ist ein massiver Druck und Auslöser für Veränderung, bei dem Diversität manchmal so ein bisschen an den Rand gedrängt wird, auch wenn das beides unmittelbar miteinander zu tun hat. Aber der Druck der Veränderung ist so groß, dass es nach meinem Eindruck immer noch zu wenig Augenmerk auf dieses Thema Diversität gibt. Und ich würde wetten, dass wir in 5 Jahren noch immer keinen Diversitätsmonitor haben und auch kaum vorangekommen sind.
Das ist, es gibt so eine Themenkonkurrenz oft in diesem Transformationsdruck. Und das kenne ich auch von Organisationen, die ich berate. Dann wird das eine erstmal zur Seite geschoben. Und wir haben noch nicht über künstliche Intelligenz gesprochen. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich bedanke mich bei Björn. Das war spannend. Wir konnten nur so ein paar Sachen antippen. Aber danke für das interessante Gespräch, Björn.
Ja, vielen Dank dir auch für das Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfiehl uns gerne weiter.